Letztes Mal haben wir angefangen mit dem Thema Konjugation. Wir haben uns eine Abbildung hergenommen in Lemma 1.7, von der wir dann gleich hören werden, dass es die Konjugation mit einem Gruppenelement ist. Und wir haben uns erstmal klar gemacht, dass durch diese besondere Abbildung immer ein Automorphismus auf der Gruppe G bewirkt wird. Ein Gruppenautomorphismus. Und jetzt starten wir mit einigen Definitionen und Beispielen, bevor wir dann in Lemma 1.10 dazu kommen, warum die Konjugationsabbildung eigentlich so wichtig ist. Gut, nochmal zur Erinnerung. Durch die Konjugationsabbildung mit x das eine Element in das andere überführt wird. Konjugiert genau dann, wenn man von der einen auf die andere kommt, indem man eine Konjugationsabbildung anwendet. es funktioniert streng genommen auch für Teilmengen. Es gibt keinen Grund, warum man nicht auch sagen sollte, zwei Teilmengen sind zueinander konjugiert, kommt aber bei uns in der Praxis eigentlich nicht vor. Warum ist denn überhaupt dieses U hoch x selbst wieder eine Untergruppe von G? Das können wir uns vielleicht nochmal kurz überlegen, das schreibe ich dann gleich als Kommentar dazu. Wir nehmen die Untergruppe U und wir bilden sie ab unter der Abbildung Cx. Was da rauskommt, ist eine Teilmenge von G, aber warum ist es wieder eine Untergruppe? Sieht das jemand oder erinnert sich jemand, womit wir das begründen können? Das hat was mit der Abbildung Cx zu tun. Keine Idee. Cx war doch ein Gruppenhomomorphismus. Und Gruppenhomomorphismen bilden immer Untergruppen auf Untergruppen ab. Deswegen ist U hoch x eine Untergruppe. Ich höre das Richtige, aber halt nur geflüstert. Ja? Ich denke das auch. Dann kommt A selber. A ist 1, 2. Und dann kommt X selber. Also 1, 2, 5. Und jetzt rechnen wir mit Permutation. 1 geht auf 5. Nichts passiert, 5 geht wieder auf 1, das heißt, 1 bewegt sich nicht. Schreiben wir da nicht erst hin. 2. 2 geht auf 1, geht wieder auf 2, geht auf 5. Das heißt, 2 geht auf 5. 5 geht auf 2, geht auf 1, geht auf 2. Das heißt, 5 geht auf 2, ich mache einfach zu und das ist B. Fertig. Aufgaben stellen möchte, dann sind die symmetrischen Gruppen erstmal meine besten Freunde. Darf ich schon wischen? Gut, es geht weiter mit Definition. Das hat immer noch alles mit der Konjugationsabbildung zu tun, auch wenn die hier nicht explizit auftaucht. Es gibt aber später dann noch eine Szene, wo der Zusammenhang dann klar wird. G ist die ganze Zeit noch unsere Gruppe, wir nehmen uns wieder ein Element her. Das heißt X aus G. Jetzt möchte ich mehrere Untergruppen, oder erstmal eine Untergruppe definieren, dann noch eine, die damit verwandt ist. Wir möchten gerne alle Elemente zusammenfassen, die mit X vertauschbar sind bezüglich der Gruppenverknüpfung. Im Allgemeinen ist ja in der Gruppe nichts vertauschbar. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Elemente mit sich selbst kommutieren, mit ihrem Inversen, mit Potenzen davon, von sich selber und vom Inversen und mit dem neutralen Element. Das sind die einzigen Kommutativgesetze, die wir haben. Die sind immer so ganz lokal. Aber ansonsten wissen wir nichts. Wenn wir irgendwelche zwei Elemente hernehmen, dann vertauschen die im Allgemeinen nicht bei unserer Verknüpfung. Umso wichtiger ist es also zu verstehen, welche Elemente mit einem gegebenen Gruppenelement vertauschbar sind. Und dafür gibt es jetzt einen Namen. Das ist der sogenannte Zentralisator von X. Überlegen, was die Zentralisatoren von Untergruppen und die von Elementen miteinander zu tun haben. Da gibt es eine Beziehung. Zur Sprechweise vielleicht noch. Hier würde ich entweder sagen CGX, wenn klar ist, was was ist. Ansonsten würde ich sagen Zentralisator von X in G. Und hier auch. Zentralisator von U in G. So spreche ich das aus. Wenn ein Element im Zentralisator von X liegt, dann sagen wir, das Element kommutiert mit X oder wir sagen, das Element zentralisiert X. Das sind die Sprechweisen, die es da gibt. Und genauso hier bei der Untergruppe. Da können wir sagen, ein Element aus dem Zentralisator kommutiert mit der Untergruppe U, im Sinne von das Kommutativgesetz gilt da, oder auch das Element zentralisiert U. Beides ist okay. Das heißt, als Sprechweisen haben wir sowas wie kommutiert mit oder auch ist vertauschbar mit, können Sie auch sagen. Jedes Gruppenelement kommutiert mit sich selbst und auch mit all seinen Potenzen und auch mit seinem Inversen. Und deswegen wissen wir, für alle x aus g ist x selbst in seinem eigenen Zentralisator enthalten. Das ist nur eine andere Art zu sagen, x kommutiert mit sich selbst. Und jetzt verstärken wir das, wir nehmen nicht nur x selber, sondern wir nehmen die ganze von x erzeugte Untergruppe. Die besteht aus Potenzen von x und die sind auch mit x vertauschbar. Deswegen liegt diese ganze von x erzeugte Untergruppe im Zentralisator von x. Und dann würde ich gerne noch den Zusammenhang kommentieren. Ich kann nämlich den Zentralisator der Untergruppe U ausdrücken mit Hilfe der Zentralisatoren der Elemente aus U. Und das sieht dann so aus. Zentralisatoren. Umgekehrt, wenn ich ein Element hernehme, was in jedem dieser Zentralisatoren liegt, dann kommutiert es also mit jedem U aus Groß U und deswegen liegt es dann in diesem Zentralisator. Das ist wirklich dasselbe. Und es ist gleichzeitig so eine Art Kochrezept, wie Sie das ausrechnen können, wenn Sie die Untergruppe U noch nicht so gut kennen, aber wenn Sie wissen, was für Elemente drin sind. Dann können Sie das zu Fuß machen, jedenfalls wenn das besser klappt, können den Durchschnitt bilden und kriegen dann den Zentralisator von Groß U raus. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das konkret aussieht. Und zwar natürlich wieder in einer symmetrischen Gruppe. Die vom 3-Zyklus 1, 2, 3 erzeugt wird. Das schauen wir uns an. Und erstmal suchen wir einfach drauf los, wir suchen nach Elementen im Zentralisator von x. In der Gruppe G, also in S4. Wer von Ihnen sieht Elemente in der Gruppe G? die bei Hintereinanderausführung mit 1 zu 2 vertauschbar sind. Irgendwelche Ideen? Die identische Abbildung. Genau, die geht immer. Sehr schön. Ein Element. Weiter. X selbst geht auch immer. Vielen Dank. Was noch? Ja. Das ist die gleiche. Wir schreiben immer die kleinste Zahl nach vorne, es ist die gleiche. Aber ja, Sie haben recht. Weiter. 3, 4. Warum denn?
Weil das zwei Transpositionen sind, die keine gemeinsamen Elemente haben.
Ja, da gab es ein Wort für. Wie heißt das?
Das weiß ich gerade nicht.
Wer weiß das Wort noch dafür? Permutationen, bei denen keine gemeinsamen Elemente bewegt werden. Wie heißen die nochmal? Elementfremd, jawohl, sehr gut. Hier haben wir schon eine neue Regel gefunden, wie man Elemente im Zentralisator einer Permutation finden kann. Man nimmt einfach alle Elemente, die dazu elementfremd sind. Alle Permutationen, die komplett andere Punkte bewegen. Da kriegt man auf jeden Fall was im Zentralisator, aber manchmal findet man im Zentralisator noch mehr. Das Element selber zum Beispiel, das ist ja nie zu sich elementfremd, liegt aber immer in seinem eigenen Zentralisator. Jetzt noch ein Beispiel für etwas, was nicht im Zentralisator liegt. Die Transposition 2, 3, würde ich jetzt behaupten, liegt nicht im Zentralisator von x. Kann mir jemand erklären, warum? Wer kann mir erklären, warum die Transposition 2, 3 nicht im Zentralisator von x liegt? Vorschläge? Das heißt, Sie rechnen sozusagen beide Produkte aus und sehen, dass da verschiedene Sachen rauskommen. Genau, so würde ich es auch machen. Man verknüpft 2, 3 und x einmal auf die eine, einmal auf die andere ab und dann guckt man. Und wenn was Verschiedenes rauskommt, dann kommutieren die nicht. Richtig. Jetzt schauen wir uns den Zentralisator der Untergruppe U an. Ich behaupte, dass in der Gruppe G die Gruppe U nur von ihren eigenen Elementen zentralisiert wird und von nichts außerhalb. Manchmal kommt sowas vor. Gucken wir uns an, warum das so ist. Das sind zwei Inklusionen, die wir zeigen müssen. Und die eine ist einfach. Warum liegt U im Zentralisator von U? Oder anders gesagt, warum kommutiert alles in U miteinander? Wie kann man das ganz leicht sehen? Wer hilft mir? Welche Eigenschaft der Gruppe U sagt mir, dass innerhalb von U alles miteinander kommutiert? Ideen? Na, so halbe. Ja. Nee, U ist kein Normalteiler und selbst wenn, dann würde es über den Zentralisator nicht so viel aussagen. Der Zentralisator bezieht sich ja darauf, dass man mit den einzelnen Elementen vertauschbar ist und nicht, ob man die Menge insgesamt invariant lässt. Da kommen wir noch zu. Das ist ein Unterschied. Ja. Nochmal? Wofür? Nee, eine Menge mit Verknüpfung, das heißt ja nicht, dass man die Reihenfolge ändern darf. Aber U hat eine Eigenschaft, die Sie eigentlich sofort sehen können, also wirklich sofort durch Hingucken ohne Rechnen, und die liefert einem dann sofort, dass innerhalb von U alles kommutiert. Wir reden über Gruppen, nicht über Ringe. Ja? Das heißt, U ist was? Was für Eigenschaften hat diese Gruppe U? Wie nennt man Gruppen, die von einem Element erzeugt werden? Zyklisch! Und was für Eigenschaften haben zyklische Gruppen immer? Zyklische Gruppen sind immer abelsch. Zyklische Gruppen sind immer abelsch. Andersrum stimmt's nicht. aber zyklische Gruppen sind immer arbisch und das heißt, innerhalb der Gruppe U ist alles miteinander vertauschbar und U liegt in seinem eigenen Zentralisator. Das ist im Allgemeinen nicht so. Gruppen, die nicht arbisch sind, liegen auch nicht in ihrem Zentralisator drin. Vielen Dank, das war der richtige Hinweis, wie U aussieht. U ist zyklisch. Transposition bildet, also 1, 2, 1, 3 oder 2, 3. Okay, das ist Fall 1. Das heißt, die Zahl 4 kommt nicht vor und dann kann man nur eine Transposition sagen und die Transpositionen 1, 2, 2, 3 und 1, 3 sind nicht mit U vertauschbar. Das können Sie nachrechnen. Wenn das so wäre, wäre S3 arbisch, aber S3 ist nicht arbisch. Falls 4 von nicht bewegt wird, dann kommt G aus der Menge der drei Transpositionen, die ich gerade genannt habe. Und dann ist G nicht im Zentralisator von U. Jetzt kommt der zweite Fall, falls 4 nämlich doch von G bewegt wird. Wenn G die Zahl 4 bewegt, dann heißt das ja, 4 geht irgendwo hin, was nicht 4 ist. Und gleichzeitig muss dann eine andere Zahl auf 4 abgebildet werden. Das heißt, wenn 4 von G bewegt wird, dann heißt das umgekehrt, eine der Zahlen 1, 2 oder 3 muss von G auf 4 abgebildet werden. Das heißt also, dass wenn man jetzt G anwendet auf diesen 3-Zyklus 1, 2, 3, dass dann eine der Zahlen weggeht aus diesem Kreis und stattdessen auf die 4 abgebildet wird. Und das bedeutet, dass G nicht mit dem 3-Zyklus 1, 2, 3 vertauschbar ist. Gezeigt und wir haben hier mal diesen besonderen Fall, dass eine Untergruppe nur von ihren eigenen Elementen zentralisiert wird und von nichts sonst. Kann passieren. Gruppen sind interessante Geschöpfe, in denen viele merkwürdige Dinge passieren. Wichtig war mir hier einmal zu zeigen, wie man ganz konkret mit Permutationen umgeht und wie man solche Dinge benutzt, wie irgendeine Zahl wird bewegt, irgendeine Zahl wird nicht bewegt. Denn das kann Ihnen helfen, wenn Sie dann ganz konkret gefragt werden nach Zentralisatoren, Normalisatoren, irgendwas, kommt gleich alles noch. In der neuen Serie, die Sie im Januar bekommen, da sollen Sie genau dieses Zeug üben, damit Sie vertraut werden mit Konjugieren und damit Sie vertraut werden mit diesen Begriffen, Zentralisator, Zentralisieren, Kommutieren, das alles. Gibt es zu diesem Beispiel Fragen? Darf ich wischen? Soll ich nochmal schieben? Kommt jetzt ein kleines, aber feines Lemma, das den Zusammenhang klärt zwischen der Konjugationsabbildung und Zentralisatoren. Schema auf. Wir sind ja schon groß und wir können das schon mit diesen gleichwertigen Aussagen. Wir fangen bei 1 an. Wir zeigen, aus 1 folgt 2, folgt 3, folgt 4, aus 4 folgt 1. So machen wir es. Wir fangen also an mit y kommt aus dem Zentralisator von x. Nach Definition letztendlich kann sagen, Y besteht ja genau aus den Leuten, die diese Gleichung erfüllen. Und das ist Aussage 2. Jetzt machen wir hiermit weiter mit Aussage 2. X ist aus dem Zentralisator von Y. Und wir versuchen daraus zu schließen, dass Y ein Fixpunkt der Konjugationsabbildung ist. Das heißt, wir schreiben einfach hin Y hoch Cx und wir versuchen zu zeigen, dass dann wieder Y rauskommt. Okay, nach Definition ist das X hoch minus 1 mal Y mal X. Da wir gerade gesehen haben, dass wir X und Y vertauschen dürfen, darf ich jetzt in dieser Rechnung x und y vertauschen. Wir kommen also mit Eigenschaft 2, x hoch minus 1 mal x mal y, Klammern setze ich nicht, weil in Gruppen das Assoziativgesetz gilt. X hoch minus 1 und x kürzen sich weg. Wieder eine Gruppeneigenschaft, dann bleibt y übrig. Das ist Aussage 3. Y ist ein Fixpunkt unter cx. Jetzt kommt aus 3 folgt 4. Wir haben also jetzt diese Rechnung hier, y hoch cx gleich y. Jetzt berechnen wir x hoch cy. Okay, dann schreiben wir hin y hoch minus 1 mal x mal y. Wir wissen, dass y ein Fixpunkt ist unter der Abbildung cx. Das heißt, wir dürfen y durch y cx ersetzen. Dann haben wir also y hoch minus 1 mal x mal y hoch cx. Und wenn wir einsetzen, was da rauskommt, schreibt man hier unten weiter, dann bekommen wir y hoch minus 1 mal x mal, jetzt schreibe ich für y hoch cx hin, was es ist, x hoch minus 1 mal y mal x. Und jetzt sehen wir, dass sich ganz viel wegkürzt. Ich habe hier jetzt also 3 eingesetzt. X und x hoch minus 1 kürzen sich weg, dann rutscht das y darüber, kürzt sich mit y hoch minus 1 weg und übrig bleibt x, also ist x ein Fixpunkt unter cy. Und das ist 4. Jetzt versuchen wir aus Aussage 4 Aussage 1 zu bekommen. Das heißt, es sei x ein Fixpunkt, sei x hoch cy gleich x. Was heißt das? Ja, wir schreiben nochmal hin, was das bedeutet. Das heißt also, x ist dasselbe wie y hoch minus 1 mal x mal y. Jetzt multipliziere ich auf beiden Seiten von links mit y. Das darf ich. Wir rechnen einfach in der Gruppe. Ich verknüpfe von links mit y. Und wenn ich das mache, dann steht hier y mal x und hier kürzen sich y und y hoch minus 1 weg. Das heißt, sie vertauschen, das heißt, y liegt im Zentralisator von x. Fertig. Wenn Sie jetzt das Gefühl hatten, dass wir eigentlich gar nichts gemacht haben, sondern immer nur die gleiche Sache etwas anders hingeschrieben haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, ja, das Gefühl habe ich auch. Genau das haben wir gemacht. Das zeigt aber einfach nur, dass dieser Begriff des Zentralisators etwas einfängt, was mit der Konjugationsabbildung zu tun hat. Es geht da um Fixpunkte. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Ausdrucksweisen für die gleiche Sache. Wir können jetzt die Tatsache, dass zwei Elemente in der Gruppe miteinander vertauschbar sind, auf unterschiedliche Arten ausdrücken. Und je nachdem, wie sie gedanklich davor sind und mit welchen Strukturen sie besser arbeiten können, ist dann vielleicht mal die eine Denkweise und mal die andere Denkweise sinnvoller und praktischer für sie. Darf ich schon?
Thank you.
Jetzt nehmen wir einen abstrakteren Standpunkt ein und gucken uns die Abbildung an, die jedem Gruppenelement die dazugehörige Konjugationsabbildung zuweist. Dazu sei C von G die Automorphismengruppe von G eine Abbildung. Dabei wäre jedes G aus G auf die Konjugationsabbildung CG abgebildet.
Thank you.
Hier vorne kommt die Hand Job geregelt und sagt, und ich lasse alle Klammern weg, und sagt, wir haben jetzt E hoch minus 1 mal A hoch minus 1 mal B mal A mal B. Jetzt wollen wir wieder klammern. In der Mitte sehen wir nämlich, wenn wir uns diese drei Elemente angucken, G konjugiert mit A. Das heißt, ich kann das schreiben als B hoch minus 1 mal E abgebildet mit CA mal B. Jetzt sehen wir, dass das, was hier draußen passiert, einfach nur Konjugation mit B ist. Das heißt, ich kann das auch schreiben als G konjugiert mit A und das jetzt konjugiert mit B. Und das ist die Gleichung, die wir zeigen wollten. Und nur nochmal zur Vergewisserung, dass es das Richtige ist, schreibe ich das nochmal anders, und zwar als G abgebildet mit der Hintereinanderausführung CA Stern CB. Das ist wirklich dasselbe. Das heißt, es ist egal, ob ich erst verknüpfe und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann verknüpfe. Okay, Definition. Wir nutzen mal aus, dass das ein Homomorphismus ist. Der Kern davon ist nämlich eine sehr interessante Untergruppe. Und diese Untergruppe definiere ich jetzt erstmal anschaulich. Und danach machen wir uns klar, dass wir die von der Konjugationsabbildung bekommen. Das Zentrum von G zusammengefasst, die mit diesem einen Element oder mit dieser einen Untergruppe vertauschbar sind. Aber es kann ja auch sein, dass es in der Gruppe Elemente gibt, die mit allem vertauschbar sind. In abelschen Gruppen zum Beispiel sind das alle Elemente. Alles ist mit allem vertauschbar. Das heißt, die Untergruppe der Elemente, die mit allem vertauschbar sind, ist irgendwie eine interessante Untergruppe und das ist das Zentrum. Das Zentrum besteht aus den Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft, aber wir probieren es mal aus. Wenn ich an den Zentralisator denke, einer Untergruppe, dann stelle ich mir vor, die Untergruppe sei so ein Korb mit Äpfeln. Die Äpfel sind die Elemente der Untergruppe. Und ein Element aus dem Zentralisator der Untergruppe guckt sich sozusagen jeden Apfel einmal an, aber legt ihn danach wieder genau dahin, wo er vorher war. Der wird nicht bewegt. Das heißt, die Konjugationsabbildung ist jetzt sozusagen das Angucken der Äpfel. Die Äpfel werden genommen, aber wieder genau dahin gelegt, wo sie vorher war. Ich kann aber mit meinem Korb Äpfel ja noch was anderes machen, ohne ihn zu dramatisch zu verändern. Ich kann ihn nämlich so ein bisschen durchschütteln. Das heißt, die Äpfel bleiben da, keiner springt raus, kein neuer kommt rein, aber sie ändern ihren Platz, wo sie im Korb liegen. Und die Menge aller Gruppenelemente, die das tut mit dem Korb Äpfeln, die soll auch eine Bezeichnung bekommen. Das heißt, ich erlaube ein bisschen mehr. Die Äpfel müssen nicht alle da bleiben, wo sie sind, aber der Korb Äpfel als Ganzes soll so bleiben, wie er war. Das ist die Idee des Normalisators. Zum Beispiel mit der Konjugationsabbildung machen. Das ist einfach die Menge aller Gruppenelemente, die bei der Konjugationsabbildung die Menge U invariant lassen. So kann ich das ganz einfach schreiben. Konjugation hilft dabei, sehr kurz auszudrücken, was der Normalisator ist. Und wenn wir jetzt anschaulich darüber nachdenken, was passiert dann hier? Was für Möglichkeiten gibt es, was das G mit der Untergruppe U macht? Möglichkeit 1, G guckt die ganzen kleinen Us aus U an und lässt alle genau, wo sie sind. Das ist erlaubt. Aber es ist eben auch erlaubt, dass G die Elemente in U permutiert. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass Elemente aus U von G abgebildet werden auf etwas, was außerhalb von U liegt. Dieses Normalisieren heißt also sowas wie invariant lassen oder stabilisieren oder als Menge nicht wegbewegen. Da können Sie sich verschiedene Sachen ausdenken, die Ihnen helfen von der Anschauung, aber das ist das, was passiert. Und die Sprechweisen können da ganz unterschiedlich sein. Wenn man jetzt so ein Element aus dieser Menge hat, könnte man sagen, G normalisiert U. Das ist eine Sprache, die in der Gruppentheorie jeder versteht. G normalisiert U. Sie können aber auch sagen, G lässt U invariant. Zum Beispiel. Hallo. Das können Sie ein Stück weit machen, wie Sie möchten. Und es gibt das auch passiv. Man kann sagen, eine Untergruppe wird von etwas normalisiert. Das geht auch. Okay. Hier kommt ein Spezialfall und spätestens jetzt wird eine Brücke geschlagen zu etwas, was wir schon kennen. Hier ist der Spezialfall, dass der Normalisator von U die ganze Gruppe G ist. Was heißt das? Na, das heißt, jedes Gruppenelement bewegt U bei Konjugation nicht weg. Es dürfen höchstens die Elemente in U permutiert werden, aber sie dürfen nicht rausfliegen. Das heißt, für alle G aus G und U aus U gilt G hoch minus 1 mal U mal G, landet wieder in U. Wem kommt das bekannt vor? Wer kann mir sagen, was für besondere Untergruppen das sind, die wir hier beschreiben? Wem kommt das bekannt vor? Normalteiler, dankeschön. Genau, das ist die Normalteiler-Eigenschaft, so wie wir sie in der linearen Algebra besprochen haben, als wir noch fast gar nichts über Gruppen wussten. Und das erkennen wir jetzt wieder. Normalteiler sind einfach diejenigen Untergruppen, bei denen der Normalisator die volle Gruppe G ist. Zentralisator, Normalisator, Normalteiler. Farblich schon? Okay. Okay, Zeit für das nächste Lemma. Ja, das schaffen wir noch ganz gemütlich in der Zeit. Es ist Weihnachtsvorlesung, da will ich natürlich ein bisschen früher Schluss machen. Es muss ja auch noch Zeit für irgendeinen weihnachtlichen Quatsch sein. Sie kennen das ja. Okay, Lemma 1.12. Lemma 1.12, da nehmen wir wieder diese Abbildung C her, die wir vorhin schon hatten. Ah, sie hat sich gerade weggewischt. Sei wieder C von G in die Automorphismengruppe. Die Abbildung aus Lemma 1.11. Und jetzt beweisen wir einen Haufen praktischer Sachen. Erstens, das Zentrum von G, also diese Untergruppe, die wir da so anschaulich erstmal definiert haben, und erstmal ist es ja auch nur eine Menge, wir haben gar nicht gezeigt, dass es eine Untergruppe ist. Diese Mengezentrum von G kann man in Wirklichkeit ganz praktisch beschreiben, und zwar als Kern dieser Abbildung C. Und dann ist nämlich auch schwupp klar, es ist eine Untergruppe, es ist sogar ein Normalteiler, denn Kerne von Homomorphismen sind immer Normalteiler. Da haben wir auf einmal ganz viele Informationen, ohne dass wir einen Finger krümmen mussten. Und dann werden wir uns noch überlegen, wie Zentralisatoren und Normalisatoren zusammenhängen, und wir werden uns überlegen, dass es überhaupt Untergruppen sind. Denn bisher waren das ja auch nur Teilmengen von G. Das alles erledigen wir zusammen mit diesem Lemma. Los geht's. Jetzt gelten also folgende Sachen. Der Kern der Abbildung C ist genau das Zentrum von G. Außerdem kann ich das Zentrum auch noch anders schreiben. Das ist aber durch Hingucken eigentlich klar. Ich kann das Zentrum schreiben als den Durchschnitt über alle Elemente x aus g, wenn ich über die Zentralisatoren dieser Elemente x schneide. Das ist eigentlich klar, dass da das Zentrum rauskommt. Das Zentrum von g ist ein Normalteiler von g, das zeigen wir auch. Was zeigen wir noch? Für alle x aus g ist der Zentralisator von x überhaupt mal eine Untergruppe von g. Und für jede Untergruppe u von g ist der Zentralisator von u eine Untergruppe vom Normalisator von u, und das ist eine Untergruppe von g. Das heißt, da stecken mehrere Aussagen drin. Aussage 1, Normalisator und Zentralisator sind überhaupt erstmal Untergruppen von G. Und Aussage 2, der Zentralisator liegt immer im Normalisator. Und das meiste davon kann man fast durch Hingucken machen. Manches nicht, beziehungsweise manchmal werden wir das Untergruppenkriterium benutzen. Mir geht es ja aber unter anderem darum, dass wir nochmal üben, mit diesen Begriffen umzugehen, dass wir das eine oder andere nochmal ausführlich hinschreiben. Wenn wir den hingucken, das ist immer so eine Sache. Wenn die Begriffe neu sind, dann denke ich manchmal, ah, das ist immer durch hingucken, aber Sie sehen es vielleicht anders, und das dürfen Sie auch. Mal gucken, ob der Beweis auf diese Tafel passt. Ich werde die gleich mal wischen und dann machen wir das ganz gemütlich. Wir haben Zeit, wir sind sehr gut im Stoff, wir müssen uns überhaupt nicht beeilen. schreiben, denn C ist ein Homomorphismus, da sind Kerne definiert. Und weil wir so lange nicht damit gearbeitet haben, muss ich einmal fragen, was war nochmal der Kern? Wie sehen wir, dass ein Element im Kern eines Homomorphismus liegt? Was muss man danach prüfen? Ach, jetzt murmeln Sie das alle vor sich hin, das ist super. Sagen Sie es laut, sagen Sie es für mich. Im Chor. Das kann ja was werden. Aber es war total lustig, wie Sie gerade alle angefangen haben, das so vor sich hin zu murmeln. Sie wissen das wahrscheinlich alle. Sagen Sie es laut. Was war nochmal der Kern? Aus welchen Elementen besteht der? Laut? Null ist hier ein bisschen schwierig. Sagen Sie das mal neutraler, was Sie mit der Null meinen. Haha, no pun intended. Aufs neutrale Element im Zielbereich. Das ist besser. Denn wir reden über Gruppen, da heißen die neutralen Elemente ja häufig nicht Null, sondern die heißen sowas wie 1 oder identische Abbildung oder so. Okay, aber ansonsten, danke, völlig richtig. Der Kern besteht aus den Elementen, die im Zielbereich das neutrale Element treffen. Das heißt, wir können das mal durchschreiben. Kern von C sind die Elemente aus G, die von der Abbildung C, also von dieser Konjugationsgeschichte, das heißt, wir bilden das ist das Bild, die dann das neutrale Element im Zielbereich treffen, und das neutrale Element ist hier die identische Abbildung auf G. So sieht das aus. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, denn wir brauchen hier das richtige neutrale Element, ansonsten kommen wir nicht klar. Jetzt müssen wir hinschreiben, was das heißt. Die Konjugationsabbildung mit G bewirkt also auf G die identische Abbildung, das heißt, die Gruppenelemente werden davon überhaupt nicht bewegt. Das können wir anders hinschreiben. Das sind die Gruppenelemente, die bei Konjugation andere Gruppenelemente gar nicht bewegen. Das heißt, für alle x aus g ist x konjugiert mit g dasselbe wie x. Oder man könnte auch sagen, x ist ein Fixpunkt unter der Konjugationsabbildung cg. Na, das heißt, das sind alle Gruppenelemente, die mit jedem Gruppenelement vertauschbar sind. Denn wir haben ja vorhin in der Rechnung gesehen, das hier heißt nichts anderes, als dass x und g vertauschbar sind. Und das heißt, da kommt genau das Zentrum raus. Und übrigens kann man hieran auch sehen, an dieser Beschreibung, ich mache mal eine Abzweigung, wenn Sie das nicht stört, an dieser Beschreibung kann man auch noch sehen, dass das die Menge aller g aus g ist. Für alle x aus g liegt g im Zentralisator von x, das ist eine andere Beschreibung. Und daran sehen wir, dass das der Durchschnitt ist über alle x aus g, über die Zentralisatoren von x. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Sachen auf einmal gezeigt. Wir haben gezeigt, der Kern von C ist das Zentrum und das ist gleichzeitig auch der Durchschnitt über all diese Zentralisatoren. So, das war der erste Kuller. Den haben wir jetzt erledigt. Den zweiten Kuller haben wir direkt mit erledigt, denn Kerne von Homomorphismen sind immer Normalteile. Ganz stumpf, ohne Tricks. Was müssen wir also zeigen beim dritten Kuller? Wir müssen uns zwei Elemente hernehmen aus dem Zentralisator von x, wir müssen zeigen, das eine mal das Inverse des anderen liegt auch da drin, und wir müssen zeigen, das Einzelelement der Gruppe liegt drin. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Mit dem Einzelelement, und wir machen mal ein paar Sachen gleichzeitig, um ein bisschen Schreibkram zu sparen. Das Einzelelement der Gruppe zentralisiert natürlich alles und es normalisiert auch jede Untergruppe, denn Konjugation mit dem Einzelelement tut nichts. Die Konjugation mit dem Einzelelement ist die identische Abbildung auf G. Daher liegt 1G überall drin. Es liegt im Zentralisator von x, im Zentralisator von u und im Normalisator von u. Und jetzt machen wir weiter mit dem Untergruppenkriterium und wir konzentrieren uns zuerst auf den Zentralisator von x. rechnen. X ist doch dasselbe, als wenn ich jetzt X mit dem neutralen Element der Gruppe verknüpfe. Da passiert nichts. Ich schreibe X als 1 Element mal X. Das 1 Element schreibe ich jetzt künstlich anders. Ich schreibe es als B hoch minus 1 mal B. Aber B und X darf ich vertauschen, denn B kommt aus dem Zentralisator von X. Das heißt, jetzt mache ich daraus B hoch minus 1 mal X mal B. Und das ist nichts anderes als X abgebildet mit der Konjugationsabbildung CB. Anders gesagt, X ist ein... Achso, das wussten wir schon, dass das ein Fixpunkt darunter ist. Was wollte ich machen? Moment, ich muss kurz überlegen. Ich habe meinen eigenen Trick irgendwie vermasselt. Moment. Ich habe doch genau so angefangen. Eigentlich wollte ich nur sehen, dass x auch mit b hoch minus 1 vertauschbar ist. Aber ich bin gerade irgendwie zu doof. Achso, haha, okay, ich weiß. Ich nehme diese Gleichung, x gleich das, und von beiden Seiten, also von hier auf beiden Seiten, multipliziere ich einfach von rechts noch meine b hoch minus 1. Und dann kommt es raus. Ich glaube, es wäre anders einfacher gesagt, aber egal. Ich multipliziere von rechts mit b hoch minus 1, dann bekomme ich x mal b hoch minus 1 gleich, wenn ich hier rechts b hoch minus 1 dran multipliziere, geht das b weg und es bleibt b hoch minus 1 mal x übrig. Und das heißt, b hoch minus 1 liegt auch im Zentralisator von x. Und jetzt kommt die Rechnung, um die es mir eigentlich ging. Denn ich möchte ja angucken, a mal b hoch minus 1 mal x. Und ich möchte sehen, dass man die Reihenfolge vertauschen darf. Und das mache ich jetzt einfach Schritt für Schritt. Die Klammer darf ich weglassen, weil im Gruppen das Assoziativgesetz gilt. Und dann vertausche ich einfach zuerst x und b hoch minus 1. Deswegen habe ich gerade nochmal hingeschrieben, dass man das auch darf. Dann steht da a mal x mal b hoch minus 1. Dann darf ich a und x vertauschen, denn a kommt aus dem Zentralisator von x. Und dann steht da schon das, was wir haben wollen. Also folgt jetzt daraus, dass a mal b hoch minus 1 im Zentralisator von x liegt. Und jetzt sagt das Untergruppenkriterium, der Zentralisator von x ist eine Untergruppe. So, das war also so zu Fuß nachgerechnet und genauso machen wir es beim Zentralisator und beim Normalisator. Okay. Ich habe hier, da habe ich irgendwie eine Schleife gedreht, die nicht notwendig war, aber der Witz war eigentlich nur, dass man sieht, dass diese Gleichung gilt. Okay? Dann kommt jetzt die Untergruppe U. Für die letzten beiden Puller. Immer noch mit dem Untergruppenkriterium. Das neutrale Element liegt sicherlich im Zentralisator und im Normalisator. Das heißt, da haben wir nichts zu tun. Und beim Zentralisator brauchen wir auch nicht das Untergruppenkriterium, denn da können wir einen Trick anwenden. Der Zentralisator von U ist der Durchschnitt über die Zentralisatoren der kleinen Elemente U aus U. Und wenn das alles Untergruppen sind, dann ist natürlich der Durchschnitt darüber auch eine Untergruppe. Das wissen wir ja schon lange. Unter anderem deshalb haben wir uns vorhin mal überlegt, dass man diesen großen Zentralisator als Durchschnitt über die Zentralisatoren der kleinen Elemente kriegt. Schon den Kuller von vorher. Und jetzt kommt noch der Normalisator. Den machen wir wieder zu Fuß. Sein B und H aus dem Normalisator von U. Und wieder ist der Trick, dass wir uns zuerst klar machen, dass H hoch minus 1 dann auch H, U normalisiert. Und zwar machen wir das folgendermaßen. U ist ja das gleiche wie U hoch H.
Minus 1. Und ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir uns da noch einmal den Normalisator auf unterschiedliche Arten vorstellen. Der Normalisator von U ist doch nach Definition die Menge aller G aus G, die bei Konjugation U invariant lassen. Das kann ich aber auch anders schreiben. Die Untergruppe U wird invariant gelassen, genau dann, wenn alle Elemente von U von G wieder in U hinein abgebildet werden. Das heißt, das kann ich auch so schreiben, Menge aller G aus G, für die gilt, für alle U aus U ist U konjugiert mit G wieder ein Element von U. Das ist einfach nur eine andere Art, das zu sagen. Und es reicht, das zu sagen, weil Konjugation ein Gruppenautomorphismus ist, der ist insbesondere bijektiv. Wenn ich also weiß, dass jedes Gruppenelement in U hinein abgebildet wird, dann weiß ich, dass das Bild genau U sein muss. Das heißt, es ist wirklich eine äquivalente Beschreibung, was da steht. So. Was nützt uns das? Warum ist das jetzt gut für den Zentralisator? Na, ich schreibe ihn einfach nochmal hin. Noch ein Beispiel an. Vielleicht gucken wir uns das Beispiel doch nicht an. Vielleicht starten wir mit einem schönen Beispiel die Vorlesung im neuen Jahr und machen stattdessen jetzt was anderes, wenn ich darf. Also nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Ha, 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 ha.
Okay.